Und wir haben eben auch viele Spender und Spenderinnen, die ganz offen sagen, ich bin beispielsweise aus der Kirche ausgetreten, aber euch möchte ich weiterhin unterstützen, weil ihr die Arbeit macht, die für mich unterstützenswert ist, nämlich ihr unterstützt die Ortskirche, die besonders die Ordensschwestern vor Ort in den vielen Herausforderungen, die dort haben. Also ihr seid so, wie Kirche sein soll.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Wie unverzichtbar ist die Vielfalt der katholischen Hilfswerke? Im Gespräch mit dem Präsidenten von Missio Aachen, Dirk Bingener. Hallo, ihr seid goldrichtig bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinzer. Die katholischen Hilfswerke stehen immer wieder in der Kritik. Es geht zum einen um die Frage, warum es überhaupt so viele von ihnen braucht. Und auf der anderen Seite geht es um den Vorwurf ineffizienter Strukturen. Auch gibt es Kritik an den Entscheidungswegen bis hin zum Vorwurf des Machtmissbrauchs. Was sagen die Hilfswerke selbst zu diesen Anfragen? Das wollte mein Kollege Stefan Ort von der Herder-Korrespondenz von Dirk Bingener wissen. Er ist der Präsident von Missio Aachen und leitet auch das Kindermissionswerk Die Sternsinger. Im Oktoberheft der Herder-Korrespondenz reagierte Bingener auf entsprechende Anfragen von Markus Demmele, dem Generalsekretär von Kolping International, die dieser im Septemberheft äußerte. Bingeners Überzeugung, die Vielfalt der Hilfswerke ist ein Reichtum. In ihr liegen sogar einige Chancen für die Zukunft der Kirche. Dirk Bingener über die katholischen Hilfswerke. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Pfarrer Bingener, die Vielfalt katholischer Hilfswerke in Deutschland steht ja immer wieder einmal in der Diskussion. Warum braucht es eigentlich so viele unterschiedlich katholische Hilfswerke?
Naja, ich bin Ihnen zunächst einmal dankbar, dass Sie die Vielfalt ansprechen, weil Vielfalt ja erstmal Reichtum bedeutet. Und es ist so, dass ja gerade durch die Vielfalt im Hinblick auf die Hilfswerke es eben gut möglich ist, auf verschiedene Situationen gut zu reagieren, weil jedes Hilfswerk seine besondere Expertise hat. Und dann ist es ja so, dass im Grunde genommen die Hilfswerke nicht vom grünen Tisch aus geplant worden sind, sondern dass sie jedes Hilfswerk eine Geschichte hat und auf oftmals eine Not oder eine Herausforderung antwortet. Und so ist eine vielfältige Struktur entstanden, die recht effizient im Grunde genommen hilft und wo man auch weiß, welches Hilfswerk im Grunde genommen für was zuständig ist. Und insofern ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage, ja, was stört eigentlich an der Vielfalt dieser Hilfswerke? Ist es nicht sinnvoll zu erkennen, dass das ein Reichtum ist? Und mir ist am Anfang auch einfach nochmal wichtig zu sagen, dass das ja unglaublich ist, dass es uns gelingt, über 600 Millionen Euro, wenn man es mal hinsetzt, wie viele Nullen das hat, jedes Jahr im Grunde genommen in die Weltkirche zu geben. Das sind dann sogar nicht nur die Hilfswerke, sondern die Landschaft ist noch viel vielfältiger. Die Diözesen tun auch eine Menge. Und auch viele Gruppen auf der Pfarreiebene. Also Vielfalt hilft in dem Fall auf eine gute Art und Weise, auf die vielen Fragen und Nöte in der Welt und in der Weltkirche zu antworten.
Ist es dann nicht trotzdem so, dass Sie aufgrund der vielen Hilfswerke auch eine ganze Reihe von Doppel- oder Mehrfachstrukturen haben, weil jedes Hilfswerk sozusagen dieselben Herausforderungen hat mit Blick auf bestimmte Themen bei der Verwaltung und so weiter und so fort?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, ja, natürlich gibt es im Grunde genommen Strukturen, die es in jedem Hilfswerk sozusagen gibt und geben muss. Aber dann ist ja die Frage, wie effizient arbeiten diese Strukturen und was kostet das letztlich? Der Spender will natürlich wissen, was von dem, was er spendet, geht sozusagen in die Verwaltung der Mittel und was kommt dann unmittelbar an. Und da muss man halt sagen, dass die Hilfswerke, ich kann das jetzt fürs Kindermissionswerk sagen, auch für Missio Aachen vom DZI, im Hinblick auf die Verwaltungsquote als angemessen beurteilt werden. Das heißt, es gibt keine teuren Parallel- oder Doppelstrukturen, sondern wir schauen sehr genau, was brauchen wir für die Verwaltung der Mittel, weil die Spenderinnen und Spender natürlich auch wollen, dass das Geld im Grunde genommen ankommt und dass es wirkungsvoll ankommt. Dafür muss Geld begleitet sein. Also sie brauchen Menschen, die schauen, wofür wird es verwandt und welche Projekte fördern wir nicht. Und wenn wir da von einem Euro 10 Cent oder 15 Cent für die Verwaltung und für die Begleitung der Projekte benutzen, dann erscheint mir das vertretbar und es wird, wie gesagt, auch als angemessen beurteilt.
Ja, trotzdem ist ja in den vergangenen Jahren auch schon darüber gesprochen worden, dass es mehr Kooperationen bis hin zu Fusionen von Hilfswerken geben soll. Können Sie uns da auf den Stand bringen?
Ja, das mache ich gerne, weil natürlich auch wir schauen, wo können wir stärker zusammenarbeiten. Ich bin ja Präsident vom Kindermissionswerk und von Missio Aachen. Und wir haben im letzten Jahr jetzt einen personenidentischen Vorstand. Das heißt, nicht nur meine Person ist die Klammer zwischen den beiden Werken, sondern der Gesamtvorstand. Und das tun wir deswegen, weil wir natürlich Kooperationen eingehen wollen, um auch die gestiegenen Herausforderungen zu meistern. Ich nehme mal ein Beispiel, das Thema Compliance oder die Frage des Kinderschutzes, aber auch die Frage, dass wir Fachkräfte brauchen. Und dazu muss man schon stärker zusammenarbeiten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie organisieren Sie das? Also von woher? Und wir stehen dafür, dass wir es von unten organisieren, also dass die Werke nochmal selber schauen, wo können wir denn gut kooperieren? Und für uns ist das so, dass wir eben das jetzt Kindermissionswerk und Mission Aachen sehr stark zusammenarbeiten und dass es jetzt anstünde, nochmal zu prüfen, ja, wie ist das mit Adveniat? Gibt es da auch Kooperationsmöglichkeiten, wo wir konkret zusammenarbeiten können? Und wir buchstabieren es von unten, weil erstmal ist es natürlich immer einfach zu behaupten, ja, eine Fusion würde im Grunde genommen Effekte erzielen. Wir hatten jetzt neulich eine Untersuchung der Bischofskonferenz nochmal, wo eben deutlich wurde, dass man damit überhaupt nicht viel Geld einsparen kann, sondern, also dass die Einsparpotenziale sehr gering sind, zumal sie ja solche Prozesse auch begleiten müssten, sondern dass man gut daran tut, in den Werken zu schauen, wo können wir die Kooperation stärken. Und dann braucht es auch einen Benefit. Also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen spüren, dass es sinnvoll ist, mit den Kolleginnen und Kollegen im jeweils anderen Werk stark zusammenzuarbeiten, dass alle was davon haben. Weil es wird ja, wie Sie schon zu Recht gesagt haben, lange schon darüber gesprochen und jeder meint, da was sagen zu können. Und das aber jetzt mal von unten einzufangen und von unten zu buchstabieren, wo haben wir denn jetzt wirklich einen Benefit? So, das ist unsere Aufgabe. Und ich sehe uns auch da, sagen wir mal, verpflichtet, darüber Rechenschaft abzulegen, welche Schritte wir da gegangen sind.
Gerne mal ein Beispiel, ja.
Ja, genau, in den nächsten 5 Jahren so, dass wir hier konkret im Grunde genommen schauen, in welchen Bereichen kommen wir hier weiter. Der erste Bereich, der natürlich wirklich nahe liegt, ist das der Bereich Verwaltung. Ja, weil ob Sie jetzt Ihre Lohnabrechnung bekommen aus Aachen, aus der Goethestraße oder aus der Stephanstraße, so, das macht für Mitarbeitenden keinen großen Unterschied. Oder ich sag mal, das Thema Fallmanagement, Kinderschutz, so, dass die Kolleginnen da eng zusammenarbeiten, sich unter Umständen auch eben gegenseitig vertreten können, ist eine wichtige Sache. Oder das Thema Compliance oder die Fragen der Beschaffung. Das sind alles Fragestellungen, die diskutiert werden, sehr konkret. Es gibt dann immer auch Fragestellungen im Hinblick auf das Thema Umsatzsteuer. Also das ist alles nicht so einfach, aber man muss es in einem Plan konkret durchdiskutieren und es muss Meilensteine geben, an denen wir gemessen werden. So, was ich nur nicht will, ist, dass die Dinge von oben mit zu wenig Fachwissen übergestülpt werden. Das scheint mir der falsche Weg zu sein.
Wie schaut es denn eigentlich aus mit Blick auf das Verhältnis der Hilfswerke, die jetzt nun zweifelsfrei katholische Initiativen sind, auf der anderen Seite eben auch oft mit der verfassten Kirche in eins geworfen werden? Wie viel Unabhängigkeit haben Sie da und welche Bedeutung spielt das? Oder wie würden Sie dieses Verhältnis beschreiben zwischen den Hilfswerken und der Kirche?
Na, zunächst einmal muss man sagen, wir sind kirchliche Hilfswerke und wir sind im Auftrag der Kirche natürlich unterwegs. Dann ist es aber so auch, was ja auch auf eine gute Art und Weise katholisch ist, dass wir eigene Strukturen haben, die bei uns Vereinsstrukturen sind. Also es ist einfach subsidiär aufgebaut und wir beachten natürlich die Gesetze des jeweiligen Landes, in dem Fall hier bei uns Deutschland. Ich sage das deswegen jetzt so, weil es natürlich 120 Missionswerke gibt und da geht es immer darum, natürlich zu schauen, in welchem Kontext steht man und da wird die Arbeit unterschiedlich organisiert in der Weltkirche bei den Missionswerken. Wir aber hier sind als päpstliches Missionswerk sind ein Verein und unterliegen deswegen dem deutschen Vereinsrecht. Und das sieht ja gerade im Hinblick auf die Frage der Kontrolle oder der, sagen wir, der Organisation schon sehr stark demokratische Strukturen vor. Es gibt eine Mitgliederversammlung beispielsweise, die im Grunde genommen die Geschicke des Vereins bestimmt. Es gibt einen Verwaltungsrat, der den Vorstand kontrolliert. Es ist beinichten so, dass der Präsident alles zu sagen hat. Also ich habe zum Beispiel zwei Vorstandskollegen, eine Kollegin, einen Kollegen, die könnten mich jederzeit problemlos überstimmen. Also es ist jetzt nicht so, dass im Grunde genommen dieses Werk eine Person hat, die hier das Sagen hat, sondern es gibt eine geteilte Verantwortung, und das ist was ich sehr begrüße. So, das ist vielleicht so das, was wir, so unsere innere Struktur, wenn wir die jetzt im Grunde genommen anschauen. Das ist Vereinsrecht, und es ist alles gut kontrolliert, und dafür gibt es eben Personen, die dafür verantwortlich sind. Und ich muss Ihnen sagen, wir haben im Verwaltungsrat zum Beispiel viele Personen sitzen, die die eine oder andere Fusion schon mitgemacht haben in ihrem beruflichen Leben. Die machen das ja alles im Grunde genommen on top, viele ehrenamtlich. Und es ist beinichten so, dass die uns dazu raten, zu irgendwelchen Fusionen oder sonst irgendwas, sondern dass die sehr konstruktiv unseren Weg begleiten, dass wir die Kooperation von unten hergehen. Und dann haben Sie aber gefragt nochmal im Hinblick auf die Strukturen auch der Kirche. Und natürlich stellt sich diese Fragestellung auch im Hinblick auf die Projektförderung. Also da ist ja immer die Frage, braucht es zum Beispiel eine Bischofsempfehlung, damit ein Projekt realisiert wird in einem anderen Land? Und da ist es so, dass wir bisher gesagt haben und das weiter auch begrüßen, es ist schon gut, wenn ein Bischof, der ja die Struktur und seine Diözese kennt, wenn der sagt, ich begrüße dieses Projekt und ich halte das für sinnvoll, oder ich kenne diese NGO beispielsweise und die erscheint mir seriös. Das ist für uns auch immer noch mal eine starke Sicherheit, wenn der Bischof vor Ort sagt, dass das passt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch das Einfallstor dafür, dass ein Bischof seine eigene Politik macht und im Hinblick auf Ordensfrauen beispielsweise auch auch die Tür geöffnet wird für Machtmissbrauch im schlimmsten Sinne. Und deswegen ist es so, dass wir hier die Verfahren auch geändert haben, dass es auch ausreichend ist, wenn zum Beispiel eine Ordensoberin oder die höhere Oberin hier sagt, das ist ein gutes Projekt von den Frauen und das sollten sie machen. Also dafür gibt es ein Bewusstsein. Ich will nur auf der einen Seite einfach auch mal sagen, eine Bischofsempfehlung ist nicht einfach, weil wir wollen, dass der Bischof das Sagen hat, sondern in vielen Ländern der Erde kennt sich der Bischof einfach gut aus und seine Verwaltung. Und deswegen ist es für uns auch ein Sicherheitsanker, wenn der sagt, ja, das passt so. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch sehen, da wo diese Macht von Bischöfen missbraucht wird, und dass wir dort andere Wege finden und die auch eben gefunden haben, gerade im Hinblick auf das Thema Ordensform.
Wie konfliktiv ist das denn? Sie haben jetzt ja vorhin schon gesagt, es gibt 120 Missionswerke, also päpstliche Missionswerke, nehme ich an. Dann ist die Frage, ob denn alle mit den Regeln, die Sie jetzt anlegen, dann einverstanden sind, wenn Sie eben auch über einzelne Projekte diskutieren. Führt das zu vielen Konflikten?
Ja, zunächst einmal sind wir doch sehr eigenständig hier als Mission Aachen und vergeben natürlich auch eigenständig Projekte, und das in die große Mehrzahl sind Projekte, die wir selber vergeben. Was ich ehrlich gesagt auch nicht schlecht finde, weil es geht ja nicht nur darum, dass weltliche Arbeit über die Zentrale von Rom läuft, sondern auch da sind wir subsidiär im Grunde genommen strukturiert. Und wenn jetzt von Ortskirche zu Ortskirche geholfen wird, dann ist das, glaube ich, auch eine gute Sache. Und die römischen Strukturen wären vollkommen überfordert, wenn das alles über Rom laufen müsste. Insofern ist das beinichten so, sondern den ganz, ganz, ganz großen Teil an Projektförderung, der wird hier entschieden. Und das muss ich auch sagen, weil natürlich das jetzt ja auch eine legitime Frage ist, müssen die Dinge eigentlich alle in Aachen entschieden werden? Wir haben derzeit Projekte laufen mit Bischofskonferenzen, gerade in afrikanischen Ländern, aber auch in Asien, wo wir sagen, wir wollen weniger in Aachen entscheiden, sondern wir wollen, dass ihr im jeweiligen Land über die Projektmittel von Missio Aachen entscheidet, auch um hier auch ein Machtgefälle, was es ja eben auch geben kann, abzubauen. Und da sind die Reaktionen sehr unterschiedlich. Also es gibt Bischofskonferenzen, die sagen, um Gottes Willen, entscheidet ihr das mal schön weiter in Aachen, weil dann sonst hätten wir die Verteilungskonflikte hier bei uns. Und andere Bischofskonferenzen, die das sehr bewusst annehmen. Wenn wir mehr Mittel sozusagen dorthin geben zu einer Entscheidung, dann ist natürlich da auch irgendwann die, oder ist da der zweite Schritt nochmal zu fragen, welche Strukturen über die Bischofskonferenz hinaus gibt es dort, um auch Christinnen und Christen aus dem jeweiligen Land dort zu beteiligen. So, das ist aber dann der zweite Schritt, weil wir zunächst einmal erstmal jetzt den Schritt hinbekommen müssen, dass wir mehr Verantwortung dort hineingeben können. Und da müssen wir eben auf die Strukturen der Kirche zurückgreifen. Und dann wird die Frage sein, ja, wer entscheidet denn dort vor Ort und gibt es da nicht auch eine Menge Laien und Laien, die da mittun können?
Jetzt haben Sie schon das Thema finanzielle Ressourcen angesprochen. Gibt es denn einen dramatischen Rückgang an Kollekteneinnahmen und anderen Spenden, wenn man jetzt zum Beispiel auch an Corona denkt? Wie ist da die Situation aktuell?
Also ich würde nicht von dramatischem Rückgang sprechen. Es gibt natürlich einen Rückgang von Spendeneinnahmen. Wir stellen beispielsweise aber auch fest, dass weniger Leute mehr spenden. Das ist ja eine Entwicklung, die wir insgesamt haben. Und das ist natürlich eine Entwicklung, wo man drauf aufpassen muss, sozusagen, weil wenn weniger Leute mehr spenden, dann ist der Stamm derer, die spenden, wird natürlich dadurch sozusagen geringer, auch wenn die Einnahmen ähnlich sind. Das ist so das Erste. Nach Corona haben sich die Spendenergebnisse, wie ich finde, wieder erholt, wenn Sie jetzt mal auf die Sternsinger-Aktion beispielsweise hier schauen. Und trotzdem wissen wir natürlich, dass die Kollekten zurückgehen werden und die Spenden aus so einem katholischen Klientel auch zurückgehen werden. Und deswegen muss man schauen, ja, was kann man denn, also welche Spendergruppen kann man denn darüber hinaus ansprechen? Und wir haben eben auch viele Spender und Spenderinnen, die ganz offen sagen, ich bin beispielsweise aus der Kirche ausgetreten, aber euch möchte ich weiterhin unterstützen, weil ihr die Arbeit macht, die für mich unterstützenswert ist, nämlich ihr unterstützt die Ortskirche, besonders die Ordensschwestern vor Ort in den vielen Herausforderungen, die dort haben. Also ihr seid so, wie Kirche sein soll. Oder ihr unterstützt Kirche so, wie sie sein soll. Und da liegt sicherlich auch eine Chance, jetzt diejenigen anzusprechen, die aus der Kirche ausgetreten sind, aber die ja nicht, sagen wir mal, die ja jetzt nicht verlieren, etwas Gutes tun zu wollen und die ja letztlich auch viele sind ja, die haben sich die Entscheidung ja nicht einfach gemacht, aus der Kirche auszutreten und hier im Grunde genommen wieder eine Brücke zu sein und zu sagen, doch, du kannst über uns dennoch auch Gutes tun und auch noch weiter Teil der Gemeinschaft sozusagen sein. Das ist was uns irgendwie auch so zugefallen ist. Und dann geht es natürlich darum, sehr stark auch zu schauen, was spielen die sozialen Medien im Hinblick auf die Fragen von Spenden für eine Rolle, auch dort Menschen anzusprechen. Ja, und wir bemühen uns auch, dass das Mittel der Bistümer über uns professionell abgewickelt, also noch oder einfach gut abgewickelt können, ich will es mal so nennen. Das heißt also, man muss schon sehr genau schauen, wie kompensiert man jetzt auch die Spendenrückgänge. Und natürlich müssen wir immer schauen, passt noch der Apparat, den wir hier haben, zum Spendenaufkommen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt neue Stellen schaffen werden hier bei den Hilfswerken, sondern dass wir schon schauen, welche Stelle brauchen wir. Und wir sind Gott sei Dank in der Situation, dass wir jetzt nicht irgendwie Stellen kündigen müssen oder sonst irgendwas, aber schon auf Zukunft hin und in den nächsten Jahren hier schauen müssen, welche Stelle besetzen wir wieder. Das ist, ich finde, noch eine, oder ist eine komfortable Situation, weil man eben, wenn Menschen zum Beispiel jetzt in Rente gehen, schauen kann, ja, brauchen wir die Stelle noch oder wie verändern wir die Dinge mal oder was gibt's auch wo brauchen wir vielleicht auch jemanden nicht mehr?
Und das heißt aber doch dann, dass die Ankündigung der Bundesregierung, den Entwicklungshilfeetat zu kürzen, das würde Sie doch auch treffen, oder? Wenn da sozusagen von staatlicher Seite weniger Beteiligung an den Maßnahmen möglich ist.
Wir haben nur einen sehr, sehr, sehr kleinen, geringen Teil an Mitteln bei den Sternsingern, genauso wie hier bei Missio Aachen. Also uns trifft das nicht so hart, aber es würde natürlich andere Hilfswerke sehr stark treffen. Und mir geht es ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr da um die Frage, was jetzt wen trifft, sondern für uns ist natürlich die Gesamtsituation auch wichtig. Und deswegen lehnen wir solche Kürzungen wirklich vehement ab, weil sie einfach so kurzsichtig sind. So, schauen Sie mal, wir steigern jetzt den Verteidigungshaushalt und diese ganzen Ausgaben. Und wir wissen doch, dass Konflikte in der Welt und Konfliktprävention gerade dort gelingt, wo man im Grunde genommen Entwicklung von Menschen, Bildung unterstützt, Gesundheitsversorgung. Und gerade im Hinblick auf die Konflikte in dieser Welt ist doch klar, dass es im Grunde genommen, Papst Franziskus spricht ja immer von dem Feldlazarett, das wirklich Feldlazarett ist. Und dann kann man doch die Hilfe nicht im Grunde genommen hier zurückfahren. Das ist menschlich, auf die Menschen nicht in Ordnung. Und es ist einfach auch kurzsichtig. Man kann nicht in den Verteidigungshaushalt investieren und nicht gleichzeitig auch in den Haushalt für die Fragen der Entwicklungshilfe. Oder schauen Sie die ganzen Fragen von Migration. Es ist doch klar, dass die Menschen, wenn die Situation in den jeweiligen Ländern so schlimm ist, dass sie anfangen, hier nach Europa zu kommen und zu flüchten. Das ist alles einfach einfach wirklich eine kurzsichtige Politik, die wir ablehnen, selbst wenn wir jetzt als Hilfswerke hiervon nicht unmittelbar betroffen sind. Aber beim Kindermissionswerk sehen wir natürlich, wie groß die Not ist. Und ich habe überhaupt kein Verständnis.
Ja, Herr Pfarrer Wingener, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Danke auch.
Stefan Ort war das im Gespräch mit Dirk Bingener hierbei mit Herz und Haltung. Und natürlich empfehle ich euch die Artikel zum Thema. Die findet ihr in den Oktober- und September-Heften der Herder-Korrespondenz. Alle Links und wie ihr an die Hefte rankommt, das findet ihr natürlich in den Shownotes, also im Begleittext zu diesem Podcast. Und wie immer freuen wir uns über eure Unterstützung. Sagt es weiter, dass ihr diesen Podcast hört und mögt. Am besten an die sich auch für die Themen interessieren, die wir hier so verhandeln. Und gebt uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Danke für all die Sterne, die ihr regnen lasst. Und generell danke für eure Unterstützung. An dieser Folge mitgearbeitet haben Stefan Ort, Annika Schmitz und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.